Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Einen schönen guten Morgen. Mir liegt aus einem ganz besonderen Grund an dem Text, den ich jetzt von Dennis Yücel lesen werde. Ich gehe auch Döner, denn er handelt nicht von der Türkei, sondern von Sachsen, konkret von Dresden, von der Begegnung einer Pegida-Demonstration. Und wir werden als Verlag morgen hier in diesem Forum der Unabhängigen den Titel Unter Sachsen vorstellen, wo es genau um Pegida, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus in Sachsen geht. Und Dennis Yücel ist eben ein sehr wacher politischer Autor, der auch in seiner Zeit, als er hier in Deutschland als Journalist unterwegs war, immer an den Brennpunkten und an den entscheidenden politischen Stellen war. Deshalb ist mir dieser Text von ihm vom 16. Dezember 2014 besonders wichtig. Dresden am Montagabend. An die 15.000 Menschen haben sich zum Schweigemarsch der patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, wie sie offiziell heißen, hier versammelt. Deutschlandfahnen wehen im milden Abendlicht, dazu ein paar Sachsenfahnen. Einige tragen Transparente wie »Keine Scharia in Europa«. Die Menge skandiert »Wir sind das Volk« und natürlich »Lügenpresse, Lügenpresse«. Ein Wort, das man von rechtsextremen Aufmärschen kennt, wo es sich oft auch auf Fresse am Ende reimt. Bei Pegida geht es dagegen gemäßigt dazu. Lügenpresse wird nur wiederholt, es klingt aber auch so, hasserfüllt. Wer als Journalist über Pegida berichten will, hat es nicht leicht. Alle Kollegen, die dies in den vergangenen Wochen versucht haben, machten die Erfahrung, dass kaum einer der Demonstranten reden will. Auch ich sehe Kollegen, die fast verzweifelt versuchen, Gesprächspartner zu finden. Ich gehöre heute nicht zu ihnen. Ich werde die Demonstration einfach mitlaufen. Ich werde den Rednern applaudieren und einige Male sogar in den Wir-sind-das-Volk-Chor einstimmen. In meiner Jacke klemmt eine kleine Deutschlandfahne, in der Tasche habe ich eine Legende. Ich komme aus Berlin und bin hier, weil ich mir selbst ein Bild machen möchte, weil man den Medien ja nicht mehr vertrauen kann. Die ersten, die ich anspreche, sind zwei Frauen Ende 30. Sie haben sich beide in Deutschlandfahnen gehüllt. Unter ihren Schals blinken dunkelrote Lichter, die an die Teufelshörnchen erinnern, die AC/DC-Fans gern tragen. Die eine hat ihre wasserstoffblonden Haare zu einem Zopf gebunden, die andere hat reichlich Parfüm aufgetragen, eher Rossmann als Chanel. Sie finden es gut, dass ich mich nicht auf die Medien verlassen möchte. Die würden ja alle nur zu Nazis abstempeln. Zu Unrecht? Guck dich doch mal um, wir sind doch ganz normale Leute, sagt die Wasserstoffblonde mit breitem sächsischen Akzent. Wir sind für unsere Kultur und unsere Sitten. Wir wollen, dass sich die Ausländer integrieren, ergänzt ihre Freundin. Ich antworte, dass ich aus Berlin komme. Das genügt schon, um sie erschaudern zu lassen. Du Ärmster, sagt die eine. Ich frage nochmal nach den Nazis. Na ja, hier sind vielleicht 20, 25 Nazis, mehr nicht, meint Rossmann Nummer 5. Und woran erkennt man die? Na, die rufen Ausländer raus, aber die Orga-Leute achten schon darauf, dass das keiner macht. Und ich sehe ja auch nicht so aus. Ich gehe ja auch mal zum Döner. Dann beginnt die Kundgebung. Zuerst spricht Lutz Bachmann. Er geht die Politiker durch, die in der vergangenen Woche Pegida kritisiert haben, vom Bundespräsident Joachim Gauck über Justizminister Heiko Maas bis zur Dresdner Oberbürgermeisterin Elmar Orosch. Eine Art kommentierte Presseschau, wobei die Menge schon bei der bloßen Nennung der Namen immer wieder laut Pfui ruft. Merkel habe von Abstiegsängsten geredet, sagt Bachmann und lacht. Abstiegsängste werden in Zukunft ganz andere bekommen, ruft er. Jawohl, schallt es vom Platz zurück. Schließlich spricht eine Frau aus Chemnitz. Wir wollen friedlich und im Dialog bleiben, sagt sie. Und zum ersten Mal ist so etwas wie Unmut zu spüren. Bei der Stelle mit dem Dialog hat ein Mitzwanziger gerufen, das geht mit denen nicht. Dabei hatte die Rednerin gar nicht erwähnt, wer die sind. Der Mann hat eine Bierflasche in der Hand, seiner Fahne nach zu urteilen, ist das nicht seine erste. Er steht mit einer Gruppe von Freunden zusammen, Kapuzenjacken, kahlgeschorene Schädel, Tätowierungen. Sind Sie Nazis?
Hier sind keine Nazis, antwortet der mit der Alkoholfahne. Ich bin Maler. Und hier gibt es Professoren, Polizisten, Hausfrauen, eben alles.
Offenbar gilt Nazi hier als eigener Beruf. Ein anderer aus der Gruppe mit den tätowierten Unterarmen ergreift das Wort.
Ich bin nicht gegen alle Ausländer. Wir kommen aus einem Dorf hier bei Dresden. Da gibt es einen Dönermann, einen Türken. Der arbeitet hart und ist anständig. Der ist in Ordnung.
Inzwischen hat Bachmann mit der Abschlussrede begonnen. Unser Gespräch wird immer wieder durch Sprechchöre unterbrochen. Aber wenn nicht Hitler schuld war am Krieg, wer dann?
Die Sieger schreiben die Geschichte, sagt die Frau. Immer nur die Sieger.
Dann ergänzt der Mann, es gab eine bestimmte Interessengruppe, die war damals mächtig und ist es auch noch heute. Du musst nur ein bisschen nachforschen, dann wirst du es selbst herausfinden. Ich sage nur, jeder kennt sie. Jetzt ist Bachmann fertig und ruft wie immer zum Schluss die Teilnehmer dazu auf, ihre Telefone zu zücken. Tausende Handys leuchten in den Dresdner Abendhimmel. Nazi-Handys wurden natürlich keine gesichtet. Vielen Dank. Ein persönlicher Satz als Anmerkung gestattet. Ich war im Oktober zur Buchmesse in Istanbul und wir haben dort die deutschen Verleger vor dem Frauengefängnis eine Mahnwache abgehalten, um für die Freiheit von Asli Erdogan diese zu verlangen und gegen ihre Inhaftierung zu protestieren. Sie ist ja dann tatsächlich im Dezember vorübergehend aus der Untersuchungshaft entlassen worden. In der vergangenen Woche hat nun der Prozess gegen sie begonnen. Ihr wird Terrorpropaganda unterstellt, weil sie für kurdische Zeitschriften Kolumnen geschrieben hat. Und das allein reicht schon für diesen Vorwurf. Der Staatsanwalt hat lebenslange Haft für sie gefordert. Der Prozess wird sich über viele Wochen hinziehen. Und sie, genau wie Dennis Yücel, gehören zu den mehr als 100 gefährdeten Journalisten und Autoren in der Türkei, denen wir hier von der Leipziger Buchmesse aus unsere Solidarität bekunden wollen und ihre sofortige Freilassung verlangen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Christoph. Der Ulrike Helmer Verlag unterstützt wie alle unabhängigen Verlage der Leipziger Buchmesse die schrecklichen Entwicklungen in der Türkei. Es geht um Freiheit, es geht um die Verteidigung von Werten, die wir eigentlich als gesichert angesehen hatten, naiverweise vielleicht. Wir lernen dazu, es ist anders. Wir bleiben sozusagen beim Thema, insofern wir jetzt zu individuellen Freiheiten und der persönlichen Entwicklung kommen. Der Ulrike Helmer Verlag eröffnet damit die literarischen Lesungen auf der Bühne der unabhängigen Verlage. Ich freue mich, dass alle hier so am frühen Morgen zahlreich vorhanden sind. Wir präsentieren einen Debütroman eines jungen Autors, Jonas Zauls, dessen Titel lautet »Alle Farben der Nacht«. Und dieser Roman, um das kurz einzuführen, handelt von einer jungen Frau namens Emilia, die ja durch das Dunkel ihres Lebens wandelt und eigentlich mit sich und der Welt kämpft. Sie kämpft auch um ihre innere Freiheit, denn es geht da um Themen wie Traumatisierung. Aber sie stellt sich dem erstmal nicht, sondern sie trinkt zu viel, sie isst zu wenig, sie nimmt Drogen, gibt vielen Anlass, sich Sorgen zu machen. Wäre da nicht Theo, ein Mann, der ihr als Freund zur Seite steht? Und wäre da nicht Rebecca, kurz Bex genannt, wie das Bier, die zur Freundin wird und zur Vertrauten und der sich Emilia langsam zu öffnen beginnt? Jonas Zauls an meiner Seite, aufgewachsen in der Nähe von Bonn. Wenn er nicht gerade schreibt, dann studiert er Germanistik und Philosophie und er macht Musik in einer Indie-Rock-Band als Bassist. Wer ihn auch in Begleitung seines Bruders, muss an der musikalischen Begleitung seines Bruders hören möchte, weiter, den lade ich jetzt schon ein, heute Abend ins Café Kuhne, Eisenbahnstraße, Ecke Iderstraße, ab 20 Uhr. Im Anschluss an diese Lesung wird Jonas Zauls gerne auch Bücher signieren, wenn Sie mögen. Sie können die Bücher über diese jungen Damen in den grünen T-Shirts erwerben und können dann sie sich signieren lassen. Vielen Dank dafür. Ja, Jonas, und jetzt gebe ich weiter an den Autor. Und was für einen Einstieg haben Sie ausgesucht für uns?
Ja, danke schön erstmal. Jetzt doch ein bisschen zu. Ja. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid, trotz so früher Stunde. Die erste Lesung hier, direkt nach der kurzen Einführung. meine erste Lesung, auch von dem Buch. Ich möchte erstmal damit anfangen, Emilia vorzustellen oder sich selbst vorstellen zu lassen in dem Kapitel 2. Ein krampfender Schmerz im Unterleib reißt das Mädchen aus unruhigen, hektischen Träumen. Von Übelkeit erfasst, rennt sie quer durch ihre kleine Wohnung hin zum Badezimmer. 3,5 Schritte nach vorne, 2 nach links. Mit dem Kopf über der Schüssel wirkt sie, bis ihr Körper schmerzt und nur noch Magensäure kommt. Kraftlos schleppt sie sich vom Bad in die Küche, tastet nach einer offenen Rotweinflasche und spült sie mit dem Geschmack von halb verdautem Essen wieder hinunter. Es geht ihr besser, seitdem sie alleine wohnt. Im Küchenschrank greift sie nach dem Döschen mit den mehlig schmeckenden Tabletten und schickt 2 in Begleitung des Rotweins hinab, um den Schmerz zu stillen. 20 Minuten, dann beginnt die Wirkung. Die Wanduhr schlägt mit sonorem Ton 9-mal. Ob sie noch richtig geht, weiß Emilia nicht. Der Kühlschrank riecht streng, als sie ihn öffnet, also schließt sie ihn gleich wieder. Sie will sowieso abnehmen. Sie ist in den letzten Wochen richtig dick geworden, fast schon fett. Besonders ihr Bauch ist gewachsen, obwohl sie auf regelmäßige Mahlzeiten verzichtet und nur ab und an eine Kleinigkeit isst. Da ist ein unangenehmes Kribbeln und Krummeln in ihrem Bauch, als würden 1000 Würmer ihre Mahlzeiten verschlingen und selbst immer dicker werden. Die Wohnung ist spärlich eingerichtet. Keine Bilder, keine Spiegel, keine Farben. Nur der Plattenspieler ihres Dads ragt wie ein Thron darin auf, untertänig umgeben von einer schier endlosen Plattensammlung, als wäre er der einzige und wichtigste Bestandteil der ganzen Wohnung. Es gibt eine kleine Küchenzeile, abgeteilt durch eine Theke und ein großes Bett. Alles in einem einzigen mittelgroßen Zimmer. Sie mag keine kleinen Räume, keine Fahrstühle, keine Räume in Räumen. Es ist ordentlich. Jedes Gewürz, jeder Teller, jedes Shirt hat seinen Platz. Alles ist genau so, wie das Mädchen es sich vorstellt. Die Gardinen sind vor die großen Fenster gezogen. Manchmal fühlt sie sich beobachtet, verfolgt, als wären die starren Blicke eines Mannes stets auf sie gerichtet. Nachts und morgens und unter der Dusche, auf der Toilette, Deswegen ist es besser, die Gardinen vorzuziehen, auch wenn es eigentlich keinen Grund gibt, sie anzublicken. Ekel erfüllt sie, wenn sie unter der Dusche steht, sich das Wasser über die Haut und den geschwollenen, fetten Bauch fließen lässt. Unaufhaltsam spillt ihr Körper und geht in die Breite. Schwerfälligkeit ist zu einem Dauerzustand geworden. Die einzigen Lichtblicke sind die regelmäßigen Kotzattacken. Morgens, manchmal auch nachmittags oder abends. Schmerzhaft, aber befreiend. Und auf jeden Fall gut für die Figur. Zum Glück ist nie etwas im Haus. Auch jetzt wäre ein bisschen Schokolade schon schön. Aber in diesen Fällen reicht auch der Alkohol. In ihrem spärlich bestückten Kleiderschrank greift sie nach einem weiten Kleid, das ihre Brüste betont. Die Brüste sind in den letzten Wochen groß geworden. Manchmal schmerzen sie. Der gespannte Bauch lässt sich mittlerweile immer schwerer unter ihrem Kleid verstecken. Mit der Rotweinflasche in der Hand macht sie sich auf in die Stadt. Dem Weg folgt sie blind. Sie ist oft unterwegs, seitdem sie alleine wohnt. Häufig ist sie einfach langweilig. Sie sehnt sich nach Beschäftigung und sexueller Befriedigung. Um Menschen und Kontakte geht es ihr eigentlich gar nicht. Es ist Samstag und die Flasche mittlerweile leer. Der Türsteher hält sie für betrunken, lässt sie aber dennoch in den Club. Die Bässe dröhnen wummernd, werden von den Steinwänden zurückgeworfen. Die Musik ist so laut und hämmert von allen Seiten, dass sie fast die Orientierung verliert. Sie taucht ein in das Meer der Geräusche, tastet sich an warmen, verschwitzten Körpern vorbei auf die Tanzfläche, schließt die Augen und spürt den Takt in sich. Ihr ist warm und schlecht. Die Wirkung der Tabletten hat längst nachgelassen. Verstört macht sie sich auf den Weg zur Bar und braucht eine gefühlte Ewigkeit, um sie zu erreichen. »Willst du was trinken?«, fragt eine jugendliche Männerstimme. »Tequila«, antwortet das Mädchen und klammert sich an das klebrige, nasse Holz. Sie hört, wie zwei Gläser auf den Tresen gestellt werden, greift vorsichtig nach dem einen und hält es in die Luft. Der Junge stößt mit ihr an und beide kippen sich den Schnaps in den Mund. »Noch einen«, sagt das Mädchen. Der Typ lacht und die Prozedur wiederholt sich. »Willst du ficken?«, fragt das Mädchen vage in Richtung der Männerstimme, woher nur ein stilles Staunen durch den Lärm der Musik zu vernehmen ist. »Ja, nicht?« »Doch, doch. Toilette, geh vor«, weist das Mädchen ihn an und nimmt seine Hand. Durch das Gedränge hindurch wird die Musik langsam leiser, bis sie in einer Kabine landen und die Türe hinter ihnen ins Schloss fällt. Die Musik dringt dumpf durch das Sperrholz zu ihnen durch. In der Kabine nebenan streiten sich zwei junge Mädchen um die letzte Line Koks und im Flur diskutieren betrunken über nichts. Emilia greift nach den Klamotten des Jungen und zieht ihn aus. Er ist nicht schön, nicht schlank, nicht sportlich, hat unreine Haut und fettiges, halblanges Haar. Er will sie küssen und versucht ungeschickt, sie auszuziehen. Man merkt ihm seine Unsicherheit an. Sein Atem riecht nach Alkohol und der Körper nach Schweiß. Das Mädchen drückt seinen Kopf unsanft von sich weg. Sie zieht ihr Kleid hoch und greift nach seinem harten Schwanz, führt ihn in sich ein und fickt ihn, bis er kommt. Dann streift sie sich ihr Kleid wieder glatt und verlässt die kleine Kabine. Die Türe steht noch offen, im Rahmen der nackte junge Mann. Verwundert blickte dem Mädchen mit der Sonnenbrille hinterher, wie es sich bereits wieder von der Musik auf die Tanzfläche treiben lässt. Als Emilia in die Nacht hinaustritt, regnet es, als würden sich ganze Ozeane über der Stadt ergießen. In der Ferne hört sie das tiefe Grollen eines Donners, der sich auf den Weg zu ihr macht. Mit ausgestreckten Armen stellt sie sich in den Regen, zieht ihre Sonnenbrille ab und blickt nach oben, als erwarte sie von dort Strafe oder Absolution. Eine Taufe mit warmen Regentropfen. Das Wasser prasselt auf ihre Haut. Sie erträgt die Hitze der letzten Tage und Wochen nicht. Die Sonne hat etwas Gehässiges an sich, wenn man sie nicht sieht. Ihre warmen Strahlen auf der Haut sind falsche und verlogene Versprechungen. Regen hingegen, Regen ist ganz offene und unmissverständliche Abneigung. Die Übereinstimmung zwischen dem Gefühl und der Botschaft dahinter ist in Ehrlichkeit kaum zu überbieten. So scheint es dem Mädchen. Doch die Klarheit ihrer Gedanken ist längst hinter einem Schleier aus Alkohol verschwunden. Das Wasser, das dem Menschen Leben schenkt und gegen das er sich doch so verzweifelt zu wehren versucht. Es würde auch regnen, wenn es keine Menschen auf der Erde gäbe. Ist das nicht eine beruhigende Vorstellung? Ich mache jetzt einen kleinen Sprung. Mittlerweile ist viel passiert. Emilia hat zwei Kumpanen auf ihrem Leidensweg kennengelernt. Zum einen die schon erwähnte Bex, zum anderen den schon erwähnten Theo. Die beiden sind sowas wie ein guter und ein schlechter Einfluss für sie. Theo der Gute, Bex der Schlechte. Sie sind gerade mit einer Band unterwegs und in einem kleinen Hotel. Direkt darunter ist ein Club und es gibt schon wieder, um den Bogen zu spannen, eine kleine Partyszene. Du scheinst immer noch überrascht darüber, dass du Brüste hast, kommentiert B, während Emilia sich Gedanken verloren über eben diese streicht. Ich hatte mich eigentlich schon fast an sie gewöhnt, erwidert sie resigniert. Aber ich glaube, ich habe da einen Knubbel, bestimmt ein Karzinom. Fühl mal bitte. Sag mal, willst du mich anmachen, Mila? Bleib doch mal ernst, Bex. Da ist was. Was, wenn ich Krebs habe? Dann bin ich in einem halben Jahr tot. Das geht ganz schnell. Ich fühle nur Schönes. Jetzt zieh dich an. Ich kann ja heute Abend noch mal tasten. Und wenn es dann schon zu spät ist? Da ist nichts, Mila. Mach dich doch nicht verrückt. Dumpf treibender Bass dringt durch den Boden zu ihnen herauf. Der Club muss schon gut besucht sein. Immer mehr Stimmen werden laut und auch draußen auf der Straße stehen einige Jugendliche, die sich unterhalten und rauchen. Emilia schlüpft in ein dünnes Sommerkleid und die hohen Schuhe vom Vorabend. Ihr langes, unbändiges Haar bindet sie sich zurück. Wollen wir? Warte, ich habe hier noch eine Kleinigkeit. Was ist denn das? Ecstasy, glaube ich. Glaubst du? Ja, komm, ist bestimmt geil. Der Club ist voll und laut und stickig. Emilia atmet einen dicken Schwall scharf schmeckenden Kunstnebels ein, als sie dem Bass nach und B hintendrein zur Theke folgt. Zum nächsten Beat ziehen sich die beiden Mädchen ihr Teil rein und spülen es mit billigem Fusel die Kehle hinab. Ein paar Gläser später spürt Emilia, wie sie in ungesunden Verrenkungen auf 1,5 Quadratmetern zum alles zerreißenden Bass tanzt. Sie schließt die Augen, sieht die Wellen der Musik, denen sie sich hingibt, um sich den Wogen treiben zu lassen, die ihren ganzen Körper mit Rhythmus und Kraft schwemmen. Der Club besitzt plötzlich etwas Magisches. Die Wände sind näher gerückt, die Leute tanzen zusammengepfercht, die Musik ist lauter und intensiver geworden. Von überall hört sie Stimmen und Gelächter und abreißende Gesprächsfetzen. Eine grenzenlose Gelassenheit umhüllt die Tanzenden. Fernab von allem lassen sie sich treiben, um wenigstens für einen Abend alle Sorgen zu vergessen. Um wenigstens für einen Abend die Person zu sein, die man immer sein wollte. Wenn auch nur im dichten Nebel des Alkohols, der Drogen und des dumpfen Basses. Von B hat sie schon eine ganze Weile nichts mehr gehört. Die Gleichgültigkeit umhüllt ihren Geist und die Rastlosigkeit ihren Körper. Eine Hand berührt sie an der Hüfte. Gänsehaut steigt in ihr auf. Ein Kribbeln fährt über sie hinweg und mündet in hektisch umherwirbelnde Beine. Noch eine Berührung, diesmal am Arm. Sie will mehr davon. Unbeholfen lässt sie sich zwischen den tanzenden, schwitzenden Leuten hindurchtreiben und nimmt mit tiefster Befriedigung zufällige Berührungen von allen Seiten entgegen. Ein schlaksiger Mann steht vor ihr. Wie unbeabsichtigt treffen sie aufeinander. Nur die Musik bringt sie wieder zurück in ihren Takt. Gierig nach Nähe und Zärtlichkeit schiebt Emilia ihren Körper nah an den des Mannes. Im rhythmischen Auf und Ab des Basses verfällt sie ihrer Körperlichkeit, den fremden Berührungen und dem wie aus dem Nichts kommenden Kuss. Die Gänsehaut schließt sich um sie wie eine feste Aura. Ihre Empfindsamkeit scheint den ganzen Raum zu berühren. Moment. Sein Körper ist warm und er bewegt sich bemüht. Lässt sich nicht los, denkt zu viel nach. Emilia wendet sich von ihm ab. Der Mann ruft ihr noch etwas nach, doch sie hört ihn schon nicht mehr. Kennt ihn schon nicht mehr. Erst jetzt merkt Emilia, dass die Boxen und die feiernden Jugendlichen schon verstummt sind. Der Club ist wie leer gefegt. Draußen muss schon langsam der Tag anbrechen. Emilia trinkt den Whisky in einem Zug aus, verabschiedet sich ohne ein weiteres Wort von der Barfrau und macht sich auf den Weg, einen Stockwerk nach oben in ihr kleines Gästezimmer. Emilia, weißt du, wie spät es ist? Irgendwie hatte sie schon mit Theo gerechnet. Ja, Papa, wo ist Bex? Na, was denkst du denn? Deine tolle Freundin wird wohl bei Chris sein, diesem Gitarristen. Wie vorausgesagt, bringt sie nur Unglück, genau wie dieser Typ. Was willst du eigentlich hier? Ich will dir den Begriff Monogamie näher bringen. Hast du nicht irgendwann mal daran geglaubt? An das echte, einzigartige Glück, an die eine, unteilbare Liebe? Wovon redest du, Alter? Körperliche Befriedigung ist ein ganz natürliches Verlangen. Ja, mit dem richtigen Partner. Ach was, sich sexuell ausleben funktioniert. Es ist einfach ein Lebensstil, den du nicht verstehen kannst. Freier Sex schadet niemandem. Das ist nichts weiter als eine beschissene Illusion. Du kriegst doch vollgepumpt mit Drogen auf dem Boden herum und suchst nach einem Ausweg aus deinen Schmerzen, die der Anblick der beiden verursacht. Es gibt nur einen Ausweg, und das weißt du genauso gut wie ich. Theo kommt einen Schritt auf sie zu und schlägt dir wie aus dem Nichts mit der Faust ins Gesicht. Emilia spürt noch, wie sie ins Bett fällt, bevor ein schwarzer Vorhang von sich drehenden Emotionen auf sie herabfällt und sie in einen wattigen Sarg bettet.
Ja, vielen Dank. Wer erfahren will, wie Emilia sich aus diesem Dunkel befreit und die Farben in der Nacht entdeckt, wie gesagt, ist eingeladen, selber weiterzulesen oder heute Abend ins Café Kunel zu kommen. Vielen Dank, Jonas Zauls. Vielen Dank ans Publikum. Und wie gesagt, wir sind noch um die Ecke mit den Büchern, mit dem Autor.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.